Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir haben heute ein Special, keinen Themenschwerpunkt, sondern einfach eine interessante Gesprächspartnerin und ein Thema, wie ich finde, mit Tiefgang. Zu Gast ist Sonja Sins. Sie ist Organisationsentwicklerin, freiberuflich und Teil des HR-Startups Happy People. Eine Erkenntnis aus ihrer bisherigen Arbeit lautet: äußere Transformation und innere Transformation, das sollte irgendwie Hand in Hand gehen, sonst wird es schwierig. Und genau darüber reden wir. Ich möchte gar nicht zu viel verraten. Nein, ich sage jetzt gar nichts mehr. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Episode. Los geht's. Wir reden viel über Transformation, wir reden viel über das Außen. Und ich habe das Gefühl, wir reden sehr wenig über das Innen. Also, warum ist das so essentiell?
Ich denke, das hat verschiedene Aspekte. Vielleicht mal aufbauend auf meiner eigenen etwas schmerzhaften Erfahrung, die ich da gemacht habe zu dem Thema. Ich war in einem großen internationalen Konzern, der gefunden hat, wir müssen hier mal ein bisschen was anders machen. Wir wollen hier New Work anfangen zu implementieren. Und wie hat man angefangen? Indem man Methoden und Prozesse und Tools quasi über der Belegschaft ausgekippt hat und hat dabei aber das Thema Haltung überhaupt gar nicht angefasst, ne, sondern sagte, es gibt jetzt hier Design Sprints und wir haben jetzt folgende neuen Rollen und ihr findet euch jetzt bitte und macht das. Das Ding war nur, das fühlte sich an, als würden wir Theater spielen, weil wir haben zwar alle Bewegungen gemacht, die notwendig waren, wir hatten die Kulissen aufgebaut und wir hatten alle Props, die es braucht, aber seltsamerweise dauerten plötzlich Abstimmungen viel länger, weil die Führungskräfte dann immer wieder dazwischen gefunkt haben, weil die natürlich immer noch in ihrem Mindset unterwegs waren von, ja, wir wissen es besser, die dürfen jetzt ein bisschen spielen und die kleben da schöne bunte Post-its in die Meetingräume und das ist auch alles ganz toll. Aber am Ende des Tages müssen wir in alles nochmal rein und da das Feintuning machen. Ne? Das führte dann dazu, dass nicht nur ich, sondern auch andere Menschen in diesem Team unglaublich frustriert und demotiviert waren. Und was fast noch gefährlicher ist, man drohte damit, diese an sich sehr guten Tools und Methoden quasi zu verbrennen, weil dann die Leute sagten, nee, komm, so Sprints, das bringt eh alles nichts, ne? Da kommst du eh keinen Meter weiter mit. Und das, denke ich, ist ein Risiko, dessen sich viele Leute in der Wirtschaft heute gar nicht bewusst sind, was sie damit eigentlich kaputt machen, wenn sie versuchen, so eine Transformation nur im Außen stattfinden zu lassen.
Also es ist einfach, gut, wir haben jetzt diese Werkzeuge, diese Tools, das hat man irgendwo gelesen, das hat man gehört, das ist ja auch relativ einfach. Also das ist so, ja gut, dann kaufen wir das ein und dann hier holen wir uns mal einen Workshop dazu, dann können die das auch. Also hast du das Gefühl, dass die Leute es trotzdem ernst meinen? Oder ist das wirklich so dieses, ja, die können ja so ein bisschen jetzt damit spielen? Ist es eher auch so eine Art beruhigende Ablenkung oder sowas?
Ja, das ist so ein bisschen diese Alibi-Funktion. Ne? Ich habe das ja gemacht. Alle machen jetzt Transformation und ich mache das halt auch. Und das ist ganz, ganz schwierig, da den Zugang zu finden von so einem Level dann auf eine wirkliche Transformation. Ich denke, wirkliche Transformation beginnt da, wo ich einen Schmerz habe. Also wo ich selber merke, ich komme mit dem, wie ich bin und mit dem, wie ich mich in der Welt bewege, komme ich nicht zu dem Ziel, das ich gern erreichen möchte. Und wenn dieser Schmerz da ist, dann ist das ein Anfangspunkt für eine Transformation. Es ist aber kein Anfangspunkt für eine Transformation zu sagen, ja, die Nachbarabteilung transformiert, deswegen müssen wir das jetzt auch machen.
Okay, da kommen wir gleich nochmal zu. Ich möchte aber noch auf einen anderen Schmerz, weil du gerade gesagt hast, es war schmerzhaft für dich. Was heißt es denn, wenn wir irgendwas Tolles da ankündigen und auch alle Tools zur Verfügung stehen, aber eigentlich kann man es nicht leben? Du hast gesagt, das war eine schmerzhafte Erfahrung. Also was ist davon schmerzhaft? Ist es so, dass man sagt, ja, ich fühle mich veräppelt oder ich komme hier nicht weiter, eigentlich ist alles für die Katz, ich arbeite quasi, aber das hat überhaupt keinen Wert. Was meinst du damit?
Ja, also für mich war das einfach daran, so diese Mixed Messages, die ich bekommen habe. Ne? Einerseits kriegst du gesagt, ja, ihr seid jetzt empowered und ihr könnt machen. Ne? Und dann macht man mit dem Team zusammen, entwickelt was zusammen in Co-Creation mit dem Kunden, mit Leuten auf aller Welt, ne? Präsentiert das dann, das Ergebnis. So, das ist jetzt unser Prototyp, den wir gebaut haben. Und dann geht das Management hin und nimmt das komplett auseinander. Ja? Ich hatte dann irgendwie zum Höhepunkt, hatte ich dann ein Dokument zurückgeschickt bekommen. Das war ein Facilitator-Guide für einen Workshop, den wir konzipiert hatten, und in diesem Dokument waren 85 Änderungen von zwei Führungskräften drin. Und das war der Moment, da bin ich dann ausgestiegen. Da habe ich gefunden, Leute, also ihr könnt das gerne machen, aber da möchte ich nicht Teil davon sein.
Okay, also es war wirklich so ein so nicht und es funktioniert nicht. Okay, und dann zu dem anderen Schmerz kommt. Das finde ich ganz interessant, weil ich glaube, das kennen wir alle von uns selbst, oder hoffentlich kennen wir das alle, dass man feststellt, irgendwas im Leben läuft nicht so. Das kann eine Krankheit sein, das kann auch irgendwie etwas sein, man fühlt sich unwohl, man fühlt sich ausgeschlossen, völlig egal. Oder man ist im Hamsterrad und möchte eigentlich beruflich was erreichen, aber irgendwie funktioniert es nicht, was auch immer, es gibt tausende Situationen. Dann merkt man, da ist ein Schmerz, also es geht nicht weiter, es nervt mich, ich muss die ganze Zeit dran denken, es tut weh, ich komme gar nicht mehr hoch, ich komme gar nicht mehr voran. Und dann fangen wir an, Dinge zu verändern. Das ist so das ganz Klassische, ist ja, man ist aufgewacht, man hat irgendeine Diagnose bekommen, hat da festgestellt, ah, okay, eigentlich will ich doch so leben, das ist so diese Extremform. Aber es gibt ja auch die kleinen Dinge. Ne? Also man hat irgendwie läuft das nicht und dann verändert man das. Ist es immer dieser Schmerz? Wahrscheinlich schon, ne? Weil wenn wir auf die Organisationsebene schauen, ist es da ja das Gleiche. Also man verändert sich ja höchstwahrscheinlich hauptsächlich dann, wenn es weh tut oder nicht mehr weitergeht.
Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr kraftvoller Treiber von Veränderung. Ein anderer kraftvoller Treiber kann aber auch Ambition sein und kann Hoffnung und Utopie sein. Das kann auch sehr stark ziehen. Das Problem ist nur, dass wenn es ja eigentlich gut läuft, ja, dann die Sogkraft von so einer Utopie dich nicht unbedingt immer aus dem Sessel holt. Ne?
Ja, gut, das stimmt. Okay, also Schmerz und ja, aber interessant, ne? Da würde ich jetzt mir so eine Statistik wünschen, die mir sagt, jetzt 95% der Veränderungen werden durch Schmerz angeschoben und 5% durch Utopien und Ambitionen. Nein, klar, also ich lese gerade ein Buch über Hidden Champions und von Hermann Simon ist es, glaube ich. Und da hat er auch ein Kapitel über Ambition drin, wo viele Hidden Champions so diese Einstellung haben, wir sind die Besten der Welt, wir sind die absoluten Marktführer, 75% in diesem kleinen Teil irgendwo auf diesem ultra-nischigen Marktsegment. Und da kann es dann auch Ambition sein, dass man immer weitergeht. Aber ja, ich glaube, der Großteil wäre tatsächlich beim Schmerz zu finden. Und also kann man sagen, dass wenn man so Transformation ernst meint, dann ist das ohne so eine gewisse Haltung oder auch Klarheit gar nicht möglich, weil ansonsten ist es ja, wie du sagst, Theater.
Ja, absolut. Und es fängt eben bei den Leuten an, die Veränderung initiieren. Also das ist ja auch das, was Otto Scharmer mit seiner Theory U ganz deutlich rausgestellt hat. Ne? Die innere Haltung desjenigen, der die Veränderung anstoßen möchte, entscheidet darüber, ob das am Ende des Tages erfolgreich ist oder nicht. Wenn die Person reingeht und sagt, mit mir ist alles fein, ihr macht mal bitte jetzt alles anders und berichtet mir dann, wie das läuft, dann kann das schon mal gar nicht funktionieren. Ne? Denn du bist ja selber dann auch Teil des Systems und bist auch vielleicht Teil des Problems, das das System hat. Und wenn die Reflektiertheit nicht da ist, auf der Führungsebene die Möglichkeit zuzulassen, dass man selber Teil des Problems sein könnte und dass man selber an sich arbeiten müsste, um etwas Neues möglich zu machen, dann wird es relativ schwierig.
Und wie komme ich dann zu dieser Klarheit? Also das ist ja jetzt keine einfache Frage, ich weiß.
Nee, absolut. Und eine neue Haltung ist ja nicht wie ein neuen Pulli, den du dir kaufst und dann anziehst und sagst, ha, schön, ja, jetzt habe ich hier
diese... Letzte Woche Dienstag.
Genau. So einfach ist das ja leider nicht, ja. Oder auch zum Glück vielleicht nicht, ja. Zum Glück ist das nicht so einfach. Eine Haltung ist ja was, das festigt sich über Jahre und kann deswegen auch gar nicht abgelegt werden wie ein Pullover. Und das ist ja auch gut und richtig so. Ne? stell dir vor, wir würden alle ständig unsere Weltbilder alle 5 Minuten ändern. Das wäre ja völliges Chaos, ne? Also es ist ja sehr gut und richtig, dass Haltung sich festigt. Und jetzt ist die Frage, wie kommst du aber dann dazu, ne, daran so ein bisschen zu arbeiten oder das mal stellenweise zu hinterfragen? Und ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Einfallstore. Also was mir oft passiert ist, ich spüre, dass sich zum Beispiel Leute von der Art und Weise, wie ich arbeite und von der Energie, die ich habe, angezogen fühlen. Die denken, oh boah, das ist ja krass, ne? Wenn du jetzt so einen Workshop leitest, das kann mit Top-Führungskräften sein, du behandelst irgendwie alle total gleich und du hast gar keinen, wie soll man sagen, gar keine Berührungsängste, ne? Und ich gehe recht ja liebevoll und auf Augenhöhe auf Leute zu und schaffe Räume, in denen keiner jemandem was beweisen muss. Und das hat eine gewisse Sogwirkung. Ne? Leute kommen in so einen Raum rein und merken, boah, ich erzähle ja hier viel mehr von mir, als ich das normalerweise gewohnt bin. Letztens hat mir einer gesagt, verflixt, ich wollte ja gar nicht so viel preisgeben, aber das eine muss ich jetzt noch erzählen. Ne? Und diese Räume, die machen einen Möglichkeitsraum auf, ne? wo sich Menschen dann denken, boah, krass, was wäre denn, wenn es immer so wäre? Was wäre denn, wenn ich immer so sein könnte? Und darüber, also das finde ich ein sehr, sehr starkes Einfallstor, das zu nehmen, zu sagen, hey, wenn euch das gefällt, dann lasst uns mal schauen, was ist an Veränderungen notwendig, damit ihr immer in dem Zustand sein könnt. Weil das wäre ja viel, viel einfacher, kostet viel, viel weniger Energie, so zu arbeiten und so durch die Welt zu gehen, als immer die Schutzfassade aufrecht zu behalten und immer dieses Dominanzgehabe noch parallel fahren zu müssen, ne?
Aber warum ist das in diesen Räumen so? Also wieso gibt es diese Räume, wo Menschen, die vielleicht teilweise seit einem Vierteljahrhundert mit einer Schutzmauer durch die Gegend rennen und immer, wenn sie andere in der gleichen Klamotterie sehen, erstmal auf Alpha, Krawall und Angriff und Verteidigung, also in so einem, ja, jetzt übertrieben gesprochen, Kriegsmodus sind. Wieso sind die dann in diesen Räumen auf einmal an? Also wie kann das sein?
Ich glaube, es werden einfach andere Seiten angeschlagen. Also wenn du dir Menschen irgendwie als Instrument vorstellen würdest, ne, da ist jetzt so jemand eine Gitarre oder was, ne, und die, ja, die benutzen einfach immer nur die Bassseite, ne, weil sie das Gefühl haben, das bringt mir was. Aber die anderen Seiten, die sind da, ne. Das ist das Kindliche, das ist das Spielerische, das Hoffnungsvolle, das Kreative. Und wenn du es schaffst, mit Methoden, mit der Art und Weise, wie du mit Leuten kommunizierst, diese anderen Seiten mal zum Klingen zu bringen, dann stellen die fest, ach, das habe ich ja immer noch. Und das geht dann auch relativ leicht. Und dann gelingt es auch, manchmal durch so ganz einfache Interventionen, weiß ich nicht, was funktioniert gut. Ja, wir haben zum Beispiel Leute eingeladen, malt doch mal eure Lebensgeschichte auf. Ne? Versucht mal, euer Leben zu malen als einen Fluss. Als einen langen Fluss, der vielleicht irgendwo mal Stromschnellen hatte, der war irgendwo vielleicht gestaut oder ne, da gab es einen See. Malt es mal so mit den Ereignissen, die euch wirklich geprägt haben. Also was hat dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist? Und dann bringst du Menschen ins Erzählen und da kommen sehr, sehr bewegende Geschichten bei raus. Und das sind solche Räume, ne, in denen dann Dinge geschehen können. Wo dann plötzlich Manager merken, ach, guck mal, wir haben alle ein ganz ähnliches Thema mit unseren Vätern. Oder ne, wir haben alle ein ganz ähnliches Thema mit dem ich bin nicht gut genug im Hinterkopf.
Ja, und wahrscheinlich ist ja also mehr aus dem Privaten an diesem Fluss oder in diesem Fluss angesiedelt, als jetzt, ah, da bin ich Abteilungsleiter geworden. Ah, hier bin ich Regionalmanager geworden. Also ich kann mir vorstellen, ja, das steht dann auch irgendwo. Aber die wirklichen Ausschläge oder Auen oder Seen, wie du sagst, das sind wahrscheinlich die Dinge, die man jetzt nicht unbedingt im ersten Business-Meeting da auf den Tisch legt.
Ja, absolut. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig in der Anmoderation von sowas, ne? Dass man sagt, wir wollen hier nicht den Lebenslauf sehen, sondern es geht um Anekdoten und um Momente. Und es ist auch wichtig, das in einem gewissen Rahmen zu setzen. Ne? Also da braucht es vielleicht ein bisschen eine Achtsamkeitspraxis vorweg, dass man einfach in dem entsprechenden Mindset dafür ist.
Ja, aber ich stelle mir die Frage häufig, weil ich erlebe auch diese Räume, manchmal als Teilnehmender, aber manchmal auch, weil sie bei mir auch manchmal irgendwie entstehen, ohne dass ich das jetzt manchmal auch so will. Es gibt ja manchmal auch so zufällige Situationen, da bin ich dann noch geflasht da, weil ich denke so, hä, wie konnte das denn jetzt hier so gerade, das ist ja absurd. Und ich stelle mir oft die Frage, warum ist das so? Aber dieses Beispiel mit der Gitarre ist, glaube ich, ganz greifbar. Ne? Also, dass man, es ist vielleicht eine andere Sprache, eine andere Energie im Raum, Leute fühlen sich sicher. Und ich habe das schon x-mal erlebt, dass irgendein Geschäftsführer, irgendeine Abteilungsleiterin aufgestanden ist und dann ultra persönlich wurde. Mhm. Und auf einmal merkst du, boah, hier fließen Tränen, mhm. so gerade. Und ich stelle mir immer die Frage, woran liegt das? Ne? Also gibt es da irgendwie so, ach so, ich muss diese drei Wörter sagen und dann ist der Raum da. Sehr schön, ne? Aber ja. Nein, ist nicht so. Und wahrscheinlich, also da, ja, es klingt plausibel, dass dann einfach etwas anderes angeschoben wird, was anderes getriggert wird und eben das andere nicht mehr. Ne? Also die Rolle, dieses Kämpferische vielleicht, das wird nicht getriggert und so eine Art geschützter Raum vielleicht mal, ne? Wo man sagt, ja, morgen können wir wieder kämpfen, aber heute ist hier irgendwie Waffenstillstand.
Ja, also. Und wer weiß, und wenn wir uns heute so gut verstehen und ich jetzt endlich mal kapiert habe, warum du so tickst und warum dich das und das immer auf die Palme bringt, dann müssen wir vielleicht morgen gar nicht mehr so feste kämpfen, weil ich ja jetzt weiß, das hat mit was ganz anderem und gar nicht mit mir zu tun, ne? So.
Okay, und dann haben wir, und das ist ja dann der Punkt, ne? Also die innere Haltung, die innere Transformation ist dann ja die notwendige Bedingung für äußere Transformation. Das heißt, wenn ich es ernst meine, wenn ich sage, okay, wir wollen eine Organisation auf diesen Weg schicken, wir wollen anders arbeiten, wir wollen anders zusammenarbeiten, dann muss jeder von euch, alle hier im Team, in der Abteilung, im Unternehmen, je nachdem, wie groß man das sieht, ja auch bereit sein und die Chance bekommen, überhaupt auch den Raum bekommen, dass man sich mit dem Inneren beschäftigt. Und nur dann funktioniert's.
Genau. Und das ist ein Prozess und das kann man nicht in einem Nachmittag lernen, sondern das braucht eine längere Begleitung.
Also ein Workshop jetzt hier, keine Ahnung, Donnerstag und Freitag und danach sind wir hier die New Work Company. Also auf der Website steht's auch schon, aber danach sind wir es ja wirklich.
Genau.
Da würdest du abraten von.
Ja, genau. Also tatsächlich nehme ich auch solche Aufträge gar nicht an. Ne? Also Bei Happy People, das ist das Startup, bei dem ich auch beteiligt bin, machen wir es so, wir schauen erstmal, wie ist die Passung, ne? Passt das Menschenbild, das grundsätzliche Menschenbild zu dem, wie wir unterwegs sein wollen und zu unserem Purpose. Und wenn das übereinstimmt, ne, dann schlagen wir meistens vor, lasst uns doch klar mit einem Workshop beginnen. Workshops sind super, aber dann nicht aufhören, sondern wirklich in einem regelmäßigen Rhythmus, meistens so mit monatlichen Retros, kleinen Interventionen weitermachen, um das Team auf dem Weg zu begleiten und dann vielleicht auch mal ein Stück weit zu korrigieren, die Richtung zu ändern, wenn sich rausstellt, da werden jetzt neue Themen plötzlich wichtig.
Und dieses Menschenbild, das ist so Fundament, weil ich könnte mir vorstellen, das kann man ja auch bearbeiten, in Anführungsstrichen.
Ein Stück weit, und da haben wir jetzt gefunden, da ist uns aber die Aktivierungsenergie manchmal zu hoch. Also Beispiel, ne?
Ja.
Wenn jemand grundsätzlich davon ausgeht, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und es gibt gute Menschen und es gibt Menschen, die taugen einfach nichts. Dann bräuchte es extrem viel Arbeit und extrem viel Energie, um von dieser Haltung in eine Haltung zu kommen von prinzipiell hat jeder Mensch Potenzial. Es gibt keine schwierigen oder schlechten Menschen. Es gibt nur Menschen, die sich aus guten Gründen in gewissen Umfeldern so und so verhalten. Das ist ein Weg, den kann man gehen. Aber wir haben gefunden, darauf verwenden wir nicht mehr den Hauptteil unserer Arbeit. Das heißt, wir fangen gern mit Leuten an, die mit dem Menschenbild schon da sind, dass sie prinzipiell in der Lage sind, Leuten was zuzutrauen und sich selber auch. Und dann aber gern den nächsten Schritt gehen wollen.
Okay, nehmen wir mal an, 10 Anfragen, 10 Unternehmen rufen bei euch an. Wie viele haben so ein Menschenbild, wo ihr sagt, Aktivität, puh, so viel wollen wir da nicht rein investieren?
Also ich würde sagen, 3 von 10.
Okay, vielleicht. Ja gut, weil man ruft genau. ja schon bei euch an, weil man schon vielleicht ein bisschen weiter ist vielleicht auf diesem genau. Weg, aber trotzdem noch drei, gut, würde man jetzt alle nehmen, würde man sagen, vielleicht 8 von 10 oder so würden für euch nicht in Frage kommen wahrscheinlich oder 7 oder 6 oder so, aber okay, Unternehmen bewegen sich, aber dieses Menschenbild ist also, wie du sagst, so ein ganz krasses Fundament, also okay, weil das, ja okay, und dann ist diese Begleitung, ja monatlich, oder auf lange Sicht gesehen. Also es klingt alles logisch und nachvollziehbar. Ne? Also das ist alles. Und trotzdem gibt es ja wahrscheinlich während des Prozesses auch noch irgendeine Art Haken oder irgendetwas, wo man sagt, ja, eigentlich haben wir das alles rational begriffen, aber trotzdem gibt es da noch so Stolpersteine. Was würdest du da aus deiner Arbeit, ja, irgendwie, hast du da was entdeckt?
Es gibt immer wieder Schritte vor und Schritte zurück. Und was wir immer gerne machen, ist in so einer Begleitung wirklich in ein Sparring zu gehen, wo wir liebevoll und wo wir auch die Erlaubnis haben, die Leute liebevoll zu konfrontieren mit ne, den Elefanten, die da so im Raum stehen. Das funktioniert meistens ganz gut. Ne? Also wir sind dann unterwegs quasi in der Organisation, sind so die Fühler, die auch feststellen können, wie ist die Stimmung, wie sind die Leute unterwegs, wo drückt da der Schuh, und sind dann in der Lage, das auch rückzumelden. Und wenn da die Vertrautheit da ist, dass man in einer wertschätzenden Haltung sagen kann, schau mal, dieses Verhalten bei deinen Leuten, was dir auf den Keks geht, das triggerst du selber, indem du dies und jenes machst. Die Leute trauen sich aber nicht, dir das so zu sagen. Und dann beginnt ein interessantes Gespräch.
Also, jetzt auch so ein bisschen in die Wunde pieksen, aber eigentlich auch nicht. Es ist ja, ich piekse nicht rein, sondern ich sage dir, du hast da eine Wunde. Guck mal ganz selber. Genau. Ne? Das ist eher so dieses...
Ja. Und ich glaube, das ist so eine meiner wichtigsten Erkenntnisse gewesen in meiner eigenen Transformationsarbeit. Den größten Schmerz fügen wir Menschen uns oft dadurch zu, dass wir versuchen, kurzfristigen Schmerz zu vermeiden. Also das unangenehme Gespräch, das ich nicht habe. Der Anruf, den ich vermeide zu tätigen, um jemandem zu sagen, du hast mich da verletzt mit dem, was du gesagt hast. Diese Dinge führen letzten Endes dazu, dass viel größerer Schmerz über längere Zeit entsteht.
Okay, also aus einem kleinen Schmerz, den ich jetzt heute vielleicht aus dem Weg räumen oder behandeln könnte, und dann wird der immer größer, weil ich habe mich irgendwie beleidigt gefühlt oder ungerecht behandelt, und dann laufe ich vielleicht in den nächsten Wochen extrem negativ gegenüber dieser Person durch die Welt und sehe nur noch Schlechtes, und irgendwann hasse ich meinen Chef, meine Chefin und komme gar nicht mehr mit der Person klar, fange an zu auch dagegen zu gehen, vielleicht auch hinter dem Rücken und so weiter, und dann in einem Jahr ist eigentlich die Zusammenarbeit beendet. Also sowas wäre so ein Beispiel, wie sich sowas hochschaukeln kann.
Ja, absolut. Ja. Oder auch das Beispiel, ich merke als Führungskraft, ich habe da jemanden im Team, das harzt irgendwie passt es nicht, aber das wäre jetzt unfair, die Person direkt rauszuschmeißen, also ging mir das auch mal, ne? Geben wir dem noch eine Chance und noch eine Chance, und irgendwann ist dann plötzlich das ganze Teamklima in eine solche Schieflage geraten, dass es schwer ist, das wieder aufzuräumen. Also auch solche Arten von Schmerz, ne?
Ja, also wo man sagt, okay, eigentlich, ja, also da sind wir doch beim Thema Spüren und Fühlen.
Total. Und das ist auch ein weiteres Einfallstor. Ne? Also das, so war es zum Beispiel bei mir. Ich habe irgendwann angefangen, Yoga zu machen und dadurch plötzlich ein viel besseres Gespür dafür gekriegt, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht so gut an, und war dadurch in der Lage auch zu merken in Situationen, ach guck mal hier in dem Meeting, ich halte jetzt ja gerade die Luft an. Oder ne, ich verspanne mich gerade im Nacken, wenn es hier plötzlich um die Umsatzzahlen geht, ja, und dann aus diesen Signalen was zu machen, ne, die nicht einfach beiseite zu schubsen und zu sagen, ah, ich habe heute Nacht vielleicht schlecht gelegen oder so, deswegen habe ich jetzt Nacken, sondern nee, das ist eine Information, die dir dein Körper sendet, weil er dir was sagen will.
Ja, das hört man oft. Also dass egal, ob es jetzt Meditieren ist oder Yoga oder sonstige, Sportarten oder Achtsamkeitspraktiken, die man da ausübt, dass man das dann, oder das merke ich selber auch bei mir aktuell in diesem Jahr, ich habe dir ja schon erzählt, ich habe es auch in dem Podcast schon öfter erzählt, dass ich sehr viele Coachings und Consultings dieses Jahr gehabt habe, und ich, obwohl ich jetzt tendenziell sogar weniger meditiere, deutlich weniger meditiere, viel achtsamer bin, weil ich bestimmte Themen einfach auf die Agenda bekommen habe und dadurch halt achtsamer im Moment bin, aber auch den Körper nochmal ganz anders spüre in den Situationen, wo ich denke so, oh, jetzt fange ich gerade an zu schwitzen. Warum eigentlich? Und dann habe ich ja dann vielleicht heute Nachmittag Zeit, das zu reflektieren, aber allein das festzustellen, warum ist es mir jetzt ein bisschen unangenehm? Warum? Und das ist etwas, ja, das ist schön, wenn man das kann. Also ist so Haltung, und also ich denke bei Haltung auch immer ganz schnell so an Bauchgefühl. Und fühlen und spüren ist bei mir auch ganz viel Bauchgefühl. Ist das so auch das, was du so sagen würdest?
Ja, ja, absolut. Und auch die äußere Körperhaltung hat ja einen Einfluss auf die innere Haltung. Also ich denke jetzt gar nicht mal so sehr an Power-Posing oder sowas, aber einfach, wenn du so eine aufrechte Haltung hast, ja, wo du einfach merkst, ach, guck mal, ich habe hier so ein bisschen eine würdevolle Haltung, das macht auch was mit dem, wie ich interagiere mit anderen Leuten, ne?
Ja, ich habe das festgestellt. Nadja Petranowskaja war ja hier im Podcast und hat den Jens Korsen empfohlen. Und dann habe ich mir ein Buch von ihm gekauft und da hat er auch diese Stuhlübung, die sie, glaube ich, auch in dem Podcast vorgestellt hat. Und das mache ich tatsächlich. Jeden Morgen stehe ich auf einen Stuhl und mache da diese Korsen-Übung. Also er hat ja verschiedene, aber ich habe dann eine mir da rausgepickt. Und ich finde das immer wieder klasse, wenn man morgens eine Stunde auf dem Stuhl steht. Also jeder, der das sehen würde, wird denken, der hat sie ja nicht alle.
Eine Stunde auf dem Stuhl?
Nee, eine Minute, Entschuldigung, okay. Nein, habe ich Stunde gesagt? Mhm. Oh Gott, gut, dass du das noch sagst. Eine Minute. Eine Minute auf dem Stuhl stehen. Jeder von außen würde ja sagen, ja, das ist der, wieso steigt der denn da auf dem Stuhl und hebt dann die Arme hoch und so. Ne? Und das ist so ein allmorgendlichen Mantra geworden und das fühlt sich total gut an und ich merke richtig, wie ich so, hey, cool, ich freue mich richtig auf den Tag, weil ich diese Pose mache und im Kopf schon vernetzt ist, ey, ich habe einen richtig schönen Tag heute und ich freue mich auf den Tag. Das ist quasi so das Mantra und wenn man es nicht macht, dann fehlt es mir mittlerweile und das sind so Dinge, ja, ne, es geht jetzt nicht um Powerposing und Chaka und so, das könnte ich auch machen, da würde ich mich wahrscheinlich auch energetisiert fühlen. Dann würde ich aber wirklich denken, ich bin ein bisschen bekloppt, aber so eine leichte Form. Ja, das stimmt. Also Körper, ja, bin ich bei dir. Also Körper,
und es ist ein Abbau und ein Aufbau, so eine Transformation. Also was abgebaut wird, ist die Schutzschilder, die Fassaden, die Masken und diese erlernten Muster und Rollen. Und was aufgebaut wird, ist ein authentisches, wahres Selbstbewusstsein. Ich bin mir zu jedem Zeitpunkt meiner selbst bewusst. Mit all meinen Talenten, Möglichkeiten, aber vielleicht auch Lernfeldern und Schwächen, die ich habe.
Ja. Ja, finde ich, also.
Und du kannst nicht nur die Fassade wegnehmen, weil wenn du nur die Fassade wegbröckeln lässt und sagst den Leuten, schaut mal, ihr habt diese ungesunden Verhaltensmuster, ihr seid total zynisch, das bringt hier nichts, ne? Und ihr habt folgende Kindheitstraumata, die müsst ihr erstmal bewältigen, dann hast du hinter der Fassade hast du ein sehr, sehr kleines Selbst, das ganz ungeschützt dasteht. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum so viele Leute sich so vehement wehren gegen Selbstreflexion, weil sie das Gefühl haben, shit, ja, wenn diese Fassade wegfällt, was bin ich denn dann noch? Setzt das eine Lawine in Gang, die ich dann überhaupt gar nicht mehr kontrollieren kann. Und da steht ein ganz kleines, ungeschütztes Ich dann hinten dran. Deswegen ist es total wichtig, nicht nur hinzugehen und diese ganzen Glaubenssätze zu entlarven und Muster loszuwerden, sondern parallel ein gesundes Selbstwertgefühl auch zu stärken und eine Selbstwirksamkeit zu entwickeln.
Oh, das ist nochmal super wichtig, weil ich meine, wenn ich jahrelang investiert habe, da nach außen hin zu polieren, da habe ich alle Mühe reingesteckt und jetzt reißt man mir das weg und da im Leben habe ich nie gestaubt, saugt, nie geputzt. Ja, und da kommt dieser eine Satz bei Christian Gründling, in seinem Film war es drin, du sollst nicht glänzen, sondern leuchten. Und das ist eigentlich, glaube ich, trifft es hier ganz gut. Wenn jetzt irgendjemand diesen Podcast hört, und es hören sehr viele diesen Podcast, und sagen sich, boah, ja, puh, wo fange ich da an? Was würdest du da sagen? Ohne, dass es jetzt so eine One-Fits-It-All-Lösung geben könnte. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Aber vielleicht so irgendwie vielleicht ein Buch, was dich beeindruckt hat oder wo du sagst,
ja. Also ich kann vielleicht eine kleine Intervention und ein Buch teilen, was sehr ich gerne empfehlen würde. Also eine kleine Intervention, die mir persönlich sehr geholfen hat, ist das Energietagebuch. Also einfach mal hinzugehen und für ein oder zwei Wochen Tagebuch zu führen, was für Aktivitäten habe ich so in meinem ganzen Tag und wie ist mein Energiepegel bei welchen Aktivitäten? Gibt es vielleicht Sachen, da spüre ich, hey, die Aktivität, die gibt mir viel mehr Energie, als sie mich kostet. Bei mir ist das zum Beispiel Interaktionen wie diese, die wir jetzt haben. Ne? Also da gehe ich raus und sage, wow, krass. Ja? Und dann gibt es vielleicht Aktivitäten, die kosten unglaublich viel Energie. Und das einfach mal sich bewusst zu machen, wo geht eigentlich meine Energie von Natur aus hin? Weil die Chance ist relativ groß, dass das auch dann, da liegen deine Talente. Und wenn du dann feststellst, hey, davon mache ich aber in meinem Alltag, verbringe ich damit nur 5% meiner Zeit, kann das ein wunderbares Einfallstor und ein Anfang sein für so eine Transformation.
Ja.
Und Buch, ich bin jetzt nicht so die mega Leseratte, ich lerne eher durch Selbsterfahrung und Interaktion, aber was ich ganz super fand, ist von Mo Gaudert, Solve for Happy, ich glaube auf Deutsch heißt es die Glücksformel oder so.
Super 1:1 übersetzt.
Genau.
Ist also nicht das gleiche Buch.
Kennst du das Buch?
Nein.
Also Mo ist super cool. Mo war irgendwie bei Google X, da diese mega super innovativen, ambitionierten Zukunftsprojekte, ist dort ausgestiegen, hat auf sehr tragische Weise seinen Sohn verloren und anstatt dann in den kompletten Weltschmerz zu gehen, hat er das als Katalysator genutzt, um mal gewisse Dinge im Leben grundsätzlich zu hinterfragen. Und in diesem Buch geht er hin und nimmt so auf ganz zärtliche Art und Weise, sehr humorvoll auch, die großen Illusionen des Lebens auseinander. Also die Illusion der Kontrolle zum Beispiel. Oder die Illusion, dass wir irgendwann glücklich sind, am Ende des Regenbogens könnte dann ein Goldtopf auf uns warten. Solche Sachen.
Jetzt ist es soweit.
Genau. Und an dessen Stelle stellt er dann einen anderen Entwurf von Erfüllung. Was ist eigentlich ein erfülltes Leben? Wie könnte das eigentlich sein? Und dort kommt eben auch diese Trennung zustande. Du bist nicht deine Gedanken. Das Gehirn macht dir permanent Vorschläge, was du jetzt denken könntest und wie du über Leute urteilen könntest. Aber wenn du verstanden hast, dass das wie so ein Radio ist, das kannst du mal leiser drehen, da musst du nicht jeden Song mittanzen. Das war für mich ein ziemlich intensiver Schlüssel.
Cool. Also eigentlich müssten wir jetzt nach dieser Episode 3 Wochen Pause machen, damit man die Intention ausleben kann und mit der Intervention anfängt. Boah, jetzt wird's kompliziert. Ich sollte aufhören. Und dann das Buch lesen, weil es klingt wirklich gut. Es ist natürlich dann in den Shownotes auch verlinkt, klar, damit man einfach das leicht finden kann. Und ja, Sonja, vielen Dank für diesen tollen Beitrag. Ja, ich habe dir gesagt, das triggert mich gerade extrem und ich bin mir sicher, dass es viele Menschen da draußen ähnlich triggert, weil es einfach auch in diese Zeit passt und weil ich glaube, dass viele spüren, da ist irgendwie so ein Gap, irgendwie eine Lücke zwischen dem, was da vieles gepredigt wird, was man machen möchte. Und ich glaube, wir kommen immer mehr auch dahin, dass man weiß, der Kern, der liegt da irgendwo ganz tief verborgen und da darf man so ein bisschen rumsuchen. Vielen Dank.
Danke dir, Frank.
Das war das Gespräch mit Sonja Sins. Alle Infos zu ihr findest du natürlich in den Shownotes. Sie hat auch 2 Bücher empfohlen. Diese sind natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Ein Hinweis noch: im Design Your Future Playbook ist das angesprochene Energietagebuch zu finden. Also wenn dich das interessiert, dann kannst du dir das Buch kaufen oder du googelst einfach. Vielleicht gibt es ja auch was im Netz zu finden. Vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst. In der nächsten Woche geht es weiter. Ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute. Ciao.